Da es in der Vorwoche schön flutschte, wollen wir uns auch an diesem Dienstag beschäftigen mit Tacheles, Röper und Stein.
Hallo, hier ist Robert Stein und ihr hört hier Radio Marabu.
Ein sehr interessantes Thema stand in dieser Ausgabe im Mittelpunkt: Geheimdiplomatie. Da treffen sich deutsche Politiker AD mit Russischen in der Ferne.
Und nun, das Dossier.
Grob berichtet habe ich das auch. Jetzt geht's ein bisschen ins Detail.
Und ich würde auch gerne einsteigen mit dem Titelthema Sachen Geheimdiplomatie. Es ist tatsächlich schon ein paar Tage her, als es herauskam. Hintertür nach Moskau steht hier in der ARD, in der Tagesschau am 16.07. schon. Petersburger Dialog wurde aufgelöst, aber dennoch treffen sich erneut deutsche Ex-Politiker mit Putin-Getreuen. Oh mein Gott, große Aufregung im Blätterwald. Auch Euronews hat es gemeldet. Am 21. Geheim-Ukraine-Gespräche. Deutsche Ex-Politiker treffen Russen in Baku, sagt Aserbaidschan. Und Berliner Zeitung: Merz, Aliyev enthüllt Details. Merz wusste von nichts. Alle sind quasi in heller Aufregung. Und ich habe da einen X-Post gefunden, der das Ganze so ein bisschen zusammengefasst hat. Also was ist passiert, Thomas? Kannst du ein paar Sätze auch zusammenfassen, bevor wir ins Detail gehen?
Ja gut, müssen wir jetzt gar nicht alles vorlesen. Also der Punkt ist, es gab immer wieder schon mal Meldungen, dass es da einige Gespräche noch gibt. Vor allem scheint sich da einiges um Herrn Platzek zu drehen. Also es gab ja mal den Petersburger Dialog, den haben Putin und Schröder damals eröffnet. Das war so eine Gesprächsveranstaltung zwischen Deutschland und Russland. Ging um Wirtschaft, ging um Kultur, ging um alles. Haben sie dann unter Merkel irgendwann nach dem Maidan, irgendwann hat Merkel das dann beendet. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der letzte Chef des Petersburger Dialoges war eben Platzek. Platzek war ja auch mal Ministerpräsident von irgendwas, Brandenburg, ich weiß nicht mehr. Und der ist also einer von denen, die eigentlich noch immer dafür sind, mit Russland zu sprechen. Mhm. Kriegt er regelmäßig von den Medien auf die Nase für. Aber anscheinend spricht er mit irgendwem. Und jetzt interessant ist, was ich interessant fand, ist, dass Herr Pofalla dabei war. Pofalla war ja Merkels Kanzleramtsminister mal. Also das ist ein Kanzleramtsminister, ist ja ein Büroleiter im Grunde vom Kanzler, also dann auch Aufseher über die Geheimdienste und so, also eigentlich eine wichtige Person.
Wichtige Nummer eigentlich, einer der wichtigsten Minister überhaupt, der immer so ein Schattendasein führt. Ja.
Naja, also eigentlich eine ganz wichtige Nummer. Tja, und was dann? Also er war dann danach war er bei der Deutschen Bahn und war auch eben mal Chef vom Petersburger Dialog. Auch er war da mal Chef. Jetzt haben ausgerechnet Pofalla und Platzek ganz offensichtlich sich mit Leuten aus Russland getroffen. Auch so zweite Reihe, irgendwelche ehemaligen Ministerpräsidenten oder was aus Russland. Also Leute, die nicht ganz unwichtig sind, aber auch nicht in der ersten Reihe stehen.
Warte mal, der eine war Viktor Subkov, russischer Ministerpräsident seit 2008.
Ehemalig,
ja. Und seit
ewig und drei Tage. Wo steht das? Wo war denn noch?
Seit 2008 war er Aufsichtsratsvorsitzender von Gazprom, enger Vertrauter Putins. Dann gab es noch Alexei Gromykov, leitet das Europa-Institut der russischen Akademie der Wissenschaften, auch kein unbedeutender Posten, ja. Und das Entscheidende war eben, dass bei einer Pressekonferenz der Merz gefragt worden ist am 21., was er denn davon wisse von diesem Treffen. Und Merz hat gesagt eben, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber der Aliyev hat dann gesagt, doch, das hat stattgefunden und hat Merz natürlich da blöd dastehen lassen, ja. Darum ging es ja eigentlich bei dieser Nummer, bei dieser Schlagzeile.
Die Frage ist, wie gesagt, weiß Merz wirklich nichts davon? Also ist das Privatinitiative von Pofalla und Platzek? Kann ich mir schwer vorstellen, weil wozu sollten die sich dann treffen, auch mit den, wozu sollten die Russen sich mit denen treffen, wenn die nicht zu irgendwas autorisiert sind? Mhm. Also von daher, dass das Merz davon, dass die es auf eigene Faust machen, glaube ich eher nicht. So, das heißt im Klartext, Merz wusste natürlich davon, aber er stellt sich dumm, weil er die ganze Zeit die ganz böse antirussische Keule schwingt. Aber es gab ja immer mal wieder, also Zeit und so hat es immer wieder gemeldet, ich habe das so als Kurzmeldung auch dann auf der Seite, auf dem Antispiegel dann veröffentlicht. Das gab immer wieder mal so Meldungen, dass irgendwer in den deutschen Medien aus Regierungskreisen in Berlin erfahren hat, dass man durchaus darüber nachdenkt und wieder mit Russland ins Gespräch kommen und aber eben auch wissen nicht wie und warum und was. Also es gibt in Berlin hinter den Kulissen, das sehen wir nun wieder, offensichtlich irgendwie Versuche mit Russland über irgendwas zu sprechen. So. Wessen Idee das ist? worüber die sprechen, was sie vortasten wollen. Wir wissen nichts. Interessanterweise auch aus Russland gibt es darüber keine Informationen. Also wir wissen nichts.
Wobei ich unser Nichtwissen hier noch als positiv vermelden würde. Hoffnung im Nichtwissen.
Am 12. Juli haben RBB und Zeitreporter zufällig den Herrn Platzek und Pofalla entdeckt und den Herrn Guldimann, der war mal ehemaliger Schweizer Botschafter. Die haben den zufällig gesehen auf einem Flug nach Baku und dann haben die gedacht, hoppla, was machen die da? Und in Aserbaidschan sind sie denen auf den Fersen geblieben. Sie haben die deutsche Delegation gefilmt am Flughafen und am Abend haben sie dann die russischen Teilnehmer in einem Restaurant gefunden und das dokumentiert. Und dann haben sie beide Seiten im Four Seasons eben da damit konfrontiert. Da haben sie gefragt, was haben sie da gemacht? Und die Antwort von Pofalla und Platzek vor dem Hotel war dann, ja, das ist eigentlich preiswerter im Four Seasons untergebracht zu sein und die Reise haben sie selber bezahlt. Mehr haben sie nicht gesagt. Also naja. Schweigen, alles privat, dann ist ja gut, so nach dem Motto. Und das ist jetzt mittlerweile das fünfte Treffen von dieser Art, von dem bekannt wurde. Und jetzt ist natürlich hier die Frage, ist es jenseits des Kenntnisstandes des Bundeskanzleramtes? Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man denkt, wie hochrangig die Leute damals waren. Und die sind ja quasi einmal Kanzleramtsminister, immer Kanzleramtsminister. Also bist du ja trotzdem noch bekannt mit den Leuten, auch auf russischer Seite. Eigentlich für mich eine gute Nachricht, dass die immer noch miteinander reden. Jetzt ist die Frage, was daraus gemacht wird aus unseren Medien. Wird Kanzler Merz jetzt darunter noch mehr unter Druck kommen?
Ja gut, wie gesagt, das ist mir eigentlich egal, weil wenn Merz morgen weggesetzt ist, den anderen Hampelmann, der die Politik weitermacht. Also ob da Merz sitzt oder Schröder oder Scholz oder Merkel, ist ja egal. Da ändert sich ja nicht viel. Also von daher, ja, jetzt werden die Falken vielleicht Merz unter Druck setzen. Aber wie gesagt, das sind ja ganz offensichtlich Sachen, die hinter den Kulissen laufen, die auch Merz sehr unangenehm sind, dass sie passieren. Er tut so, als wüsste er von nichts. Das glaubt natürlich kein Mensch. Weil so wichtige Leute fahren nicht. Also wir haben ja auch Geheimdienste, ne, so Verfassungsschutz, BND und so und die ganzen anderen europäischen Dienste, die wissen das alle. Also ne, nur zur Erinnerung. Jedes Flugticket, das gebucht wird, jede Flugreservierung landet in einem Computer, auf den automatisch die EU-Behörden Zugriff haben. Du kannst keinen Flug buchen, ohne dass die EU weiß, dass du fliegst. So, wenn also ein Pofalla und ein Platzek nach Baku fliegen, dann wissen das die Behörden. Und
Platzek, SPD,
das ist richtig.
Sollte das auch wissen, genauso wie der Mann im Kreml. Und frei ohne innenpolitische Aspekte ist das Ganze auch nicht.
Gut, also wie gesagt, wenn die Bundesregierung will das nicht zugeben, dass die Gespräche gibt. Die stellen sich dumm. Es kommt in der Geschichte immer wieder vor, dass Verhandlungen hinter den Kulissen stattfinden. Das ist jetzt nichts Neues. Und dann bestreiten sie es eben. Aber dass das Außenministerium davon nichts weiß, wo Wadefuhl ja nun der große Kumpel von Merz ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dass Merz als Kanzler nichts davon weiß, wenn Pofalla und Platzek mit den Russen reden, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Was wäre los, wenn das zugegeben hätte? Ja, wir haben hier Hinterzimmergespräche.
Das weiß ich auch nicht.
Würde also
nicht
das Problem gut tun, ist ja,
oder? Das Problem ist ja, ich weiß nicht, wie die Presse dann losgehen würde. Eigentlich ist ja die komplette Linie Russland ist böse, mit Russland darf man nicht reden. Ist ja auch Merz hat das ja immer gesagt, mit Russland reden wir nicht. Und jetzt könnte es natürlich sein, wenn jetzt Merz zugibt, da gibt es Gespräche, dass dann die Medien ihn vielleicht weghaben wollen, auch viele aus der CDU, da eine Chance sehen. Ja, der Merz hat schon wieder die Öffentlichkeit belogen, der ist untragbar. Ich meine, Merz hat aktuell Zustimmungswerte von was? Von 13%.
Oh ja, der Top.
Ja, das wird nichts, der hält nicht mehr lang. Die CDU wird den abservieren, die warten jetzt die Wahlen ab und dann wird es heißen, ja, also der Faktor Bundespolitik und Kanzler haben die Wahlen negativ beeinflusst und so, dann kommen wir erst noch mehr unter Druck. Die CDU, aus Sicht der CDU muss der weg. So, er kann es nicht und er macht das der CDU die Wahlergebnisse kaputt. Also und von daher, ich bin mal gespannt, ob der zum Jahreswechsel überhaupt noch Kanzler ist.
Damit wäre er sozusagen der kürzeste Bundeskanzler, oder?
Ja, mal gucken.
Gab es da einen, der vorher schon mal rausgekickelt worden ist? Da fällt mir jetzt nichts ein.
Wie war das mit Kiesinger? Ich meine, das ist schon Steinzeit. Das war der Typ, das war vor Brandt, der Kanzler. Der hat eine große Koalition, aber der ist nicht rausgekriegt. Der hat, glaube ich, die Wahl verloren.
Schmidt war es das Misstrauensvotum gegen Kohl. Der hat auch.
Aber ja, Brandt war es Guillaume.
Auf jeden Fall, er ist angetreten mit dem Wunsch, unbedingt Kanzler sein zu wollen, hat sich verbogen und verdrehen lassen, damit er hauptsächlich den Kanzleramtsschlüssel in der Hand hat. Und dann geht er in die Geschichte ein als gescheitert ohne Ende.
Ja, das ist die Frage. Also er hat ja seine Sachen umgesetzt. Er hat eine Rentenreform umgesetzt, die eine Privatrente beinhaltet. Also sprich, er wird BlackRock Milliarden zuschaufeln, BlackRock und anderen Investmentfonds. Das hat er abgehakt. Was waren noch seine Ziele? Also der hat das, wofür er angetreten ist, ganz gut umgesetzt. Er ist ja nicht angetreten, um in Deutschland das Leben zu verbessern. Das glaubt ja hoffentlich keiner.
Doch, ein großer Teil seiner Wähler. Ja gut,
denen ist nicht zu helfen, die glauben auch an den Weihnachtsmann.
Wie Rupert das so herbeiredet, fällt mir doch ein, in 6 Monaten ist Weihnachten schon wieder vorbei. Noch nicht erfreulich, dennoch spannend die innenpolitische russische Situation. In diesem Abteil kommt man auch nochmal auf den Eingang zurück.
Das ist eine Übersetzung von einem Interview, das Lukjanov gegeben hat. Lukjanov ist der Chef des Valdai-Clubs.
Was ist Valdai-Club?
Also einer der führenden russischen Geostrategen.
Mensch, Robert, das musst du doch wissen.
Und der ist eigentlich immer sehr Appeasement gewesen, sehr auf lass uns noch irgendwie reden. Und der hat jetzt in seinem Interview, hat ja schon gesagt, ja gut, also Europa führt offen Krieg. Wir werden irgendwann gezwungen, dann zurückzuschlagen.
Wir müssen es eingestehen, uns selber.
Ja, und er hat eben auch in seinem Artikel, in seinem Interview letztendlich gesagt, wir hätten es früher machen müssen. Wir hätten den Europäern früher zeigen müssen, wo die Schmerzgrenze ist, weil jetzt, je später wir es machen, desto höher wird der Einsatz und das Risiko. Also das hat er alles so offen gesagt. Und das von dem zu hören, darum habe ich es übersetzt, er ist eigentlich jetzt keiner von den russischen Falken, die sagen draufhauen, so Karoganow-mäßig, der nach Atomwaffen schreit, sondern Lukjanov ist immer so ein gemäßigter, lass es noch irgendwo verhandeln und ne, irgendwo wird schon noch ein diplomatischer Weg sein und so, der ist so die Ecke. Und auch der hat jetzt in meinem Interview ganz klar gesagt, ja, das ist
europäisch. Ich möchte es nicht als Kriegsfalke klingen, aber warum haut dann Russland nicht auf Kiew richtig drauf mit dem Hammer?
Ja, was bringt denn Kiew? Nochmal, das Problem ist, in Russland die Raketen und Drohnen, die in Russland einschlagen, sind doch nicht ukrainisch.
Ja, das haben wir schon oft besprochen. Ich meine,
ja gut, aber was bringt es dann auf Kiew drauf zu haben?
Naja, die Elite auszuschalten, die Führung auszuschalten.
Ja, was bringt das denn? Dann bastelst du noch Märtyrer. Dann wird Selenskyj noch zum Märtyrer. Das ist ein Propagandaerfolg für die Gegner. Selenskyj wegzuschießen wäre strohdoof, aus russischer Sicht.
Ja, ist ein Argument. Du meinst aber nicht, dass das als Abschreckung dienen könnte? Sondern nach Motto, der Westen.
Ja, die Ukraine ist entvölkert. Hat das in Europa irgendwie abgeschreckt? Wir haben da Millionen Tote. Hat das irgendwen abgeschreckt? Was Europa abschrecken würde, ist, wenn in Europa was einschlägt.
Was würde dann, das ist doch das Gleiche, wie dann in Kiew einschlagen, weil dann...
Nee, wenn es in Europa einschlägt, merken die es.
Ja, aber dann würden sie doch noch mehr sagen, so, jetzt geht's jetzt richtig los.
Ja, ist die Frage. Das ist eben die Frage. Das ist das Risiko.
Die Logik des Krieges. Der fängt an, der andere kommt zurück und peng, peng, peng.
Ja gut, das Problem ist, die Europäer schießen ja schon seit 1,5 Jahren aus dem Baltikum auf Russland. Und wie gesagt, nochmal für all die es früher nicht gehört haben in unseren Sendungen, in Russland schlägt nichts Ukrainisches ein. Die Waffen, die in Russland einschlagen, Drohnen und Raketen, werden in Europa produziert, von Europa bezahlt und sind zum größten Teil europäische Technologie. Gemeinsame Drohnenentwicklung heißt das Zauberwort. Hat Deutschland mit der Ukraine einen Vertrag unterschrieben. Mhm. Flamingo, die angebliche Rakete, Marschflugkörper der Ukraine, ist ein Abklatsch von einem relativ einfachen britischen Marschflugkörper. Drohnen, na gut, hier hatten wir schon eben. Also und so weiter. Es gibt diverse Raketen und Drohnen, die im Grunde, das ist alles europäische, westliche Technik. Wird jetzt verkauft, präsentiert als ukrainisch. Ist es nicht. Weder die Technik, noch der Produktionsstandort, noch die Finanzierung.
Aber
und die Zieldaten auch nicht. Die Ukraine hat keine Satelliten.
Ja, ich folge deinen Argumenten, da ist auch was dran. Aber sagen wir mal, die Russen machen jetzt irgendeinen großen Knotenpunkt in Warschau weg. Irgendwo in Polen, wo dann die ganzen Züge fahren eben und die Nachschublinien wird komplett niedergemacht. Es gibt keinen Nachschub mehr. Groß, also auch Opfer auf europäischer Seite, NATO-Truppen und so weiter und so fort. Dann wäre doch mit einem Schlag die Eskalation um ein Vielfaches höher. Sämtliche Truppen, oder nicht Truppen, sämtliche Stimmen, die jetzt so wie da in Baku, die Leute, die versuchen im Hintergrund noch irgendwas zu machen, wären absolut ausgeschaltet. Jeder, der auch nur ansatzweise irgendetwas pro-Russisches sagt, müsste sozusagen seinen Hut nehmen. Da wäre die Eskalation um ein Vielfaches höher. Und ja, auch die Rüstung, also jetzt, wir haben es euch gesagt, wir hätten bis 29 Zeit gehabt, aber der Russe war so listig und greift jetzt an.
Ja, aber du, der Pofalla und Platzek sind auch so schon abgemeldet, von denen hört man nichts, sie sind auch so abgemeldet, dass sie jetzt dann nach Baku fahren dürfen, okay, dann durften sie mal. Und die europäischen Medien und Politiker sind doch eh der Meinung, dass Russland das ausgemacht böse ist. Du kannst ja denen nicht erklären, dass es ist ja völlig unmöglich, ihnen irgendwas anderes zu erklären. Und für die Russen ist die Frage, sollen wir jetzt weiter zugucken, wie Europa bei uns die Raffinerien zerschießt? Wenn die Raffinerien kaputt sind, was kommt dann? Die Gasproduktion? Stromkraftwerke? Mhm. Und Russland soll zugucken, wie Europa Russland beschießt und nicht zurückschießt. Also ich würde vorsichtig schätzen, wir haben am 20. September in Russland Duma-Wahlen. Mal gucken, was danach passiert.
Und du meinst, dass sich Hardliner durchsetzen?
Es geht ja gar nicht um Hardliner.
Oder also dass der Druck
Russland,
auf
wir haben in Russland immer noch, auch wenn es besser wird, immer noch ein Benzinproblem, weil europäische Raketen und Drohnen, die bei euch als ukrainisch bezeichnet werden, hier die Raffinerien zerschossen haben.
Du meinst, es braucht gar keine Hardliner, alle fordern das langsam.
Es muss irgendwie, alle fordern es oder auch nicht, aber es muss, was soll Russland dann machen? Russland wird beschossen und schießt nicht zurück.
Sich selber in 7 Nationen aufteilen, in 7 Kleinstaaten aufteilen und einfach still sein. Das sollen sie machen.
Kapitulieren, ja, genau.
Genau so. Ja, das war dann wäre es sofort vorbei. Also es wäre auch eine einfache Lösung. Dann wäre sofort wieder Benzin da. Am Anfang. Und dann halt nicht. Und
danach eher nicht, wie in den 90ern. Das muss dann schon mal so ja, freundlich machen.
Hat doch funktioniert.
Sich aufzulösen.
Hat doch funktioniert für den Westen damals.
Ja, genau. Also wie auch immer, das Problem ist, wie gesagt, mir macht das Sorgen. Ich bin 100 Kilometer von der potenziellen Front weg hier. Aber ich sage es schon lange und ich bleibe auch dabei, wenn die Europäer, wenn die so weitermachen, wird Russland irgendwann zurückschießen müssen. Und das jetzt schon gemäßigt wird, Lukjanow das im Grunde sagt.
Sollte uns das Höschen nässen. Im Geiste großer Verschwörungen nun noch der Abschluss.
Wer steckt hinter denen, dass sie alle unisono das Gleiche machen? Ist es der böse Deep State? Sind es die Super-Oligarchen, die geheimen Billionäre, die im Hintergrund quasi die neue Weltordnung einführen wollen? Ja, wo ist denn diese gemeinsame Denke, dass man sagt, man muss Russland jetzt letztendlich? Ist es Washington, der tiefe Staat in Washington?
Es ist im Grunde, ich sage jetzt mal, dass das abstrakte Wort westliche Eliten. Nochmal, was passiert geopolitisch? Geopolitisch, das Geschäftsmodell, Wirtschaftssystem des Westens ist seit 500, 600 Jahren: wir beuten den Rest der Welt aus.
Also alle vom Stamme der Nim. Gib mir.
Ja, ja. Nur so, Kolonialismus. Mhm. Sie haben die Welt unterworfen und ausgeplündert. Menschen eingefangen, als Sklaven nach Amerika gefahren, in China Opiumkriege, also ne, Kriege geführt, damit China Opiumdrogen importiert, weil das für Großbritannien ein gutes Geschäft war. Das waren die Opiumkriege, etc., etc., etc. So, dann ist es irgendwann mit Kolonisieren vorbei gewesen, denn dann wurden die Staaten so ab 20. Jahrhundert Stück für Stück unabhängig, formell, aber nicht wirklich. Ja, warum haben die afrikanischen, westafrikanischen Staaten immer noch den Franc und damit den Euro als Währung? Indirekt über die ECOWAS. Ja, warum gibt es immer noch diese, warum hängen die noch immer in der französischen Währung, wenn die doch angeblich so unabhängig sind? Sind die in diesen sogenannten unabhängigen Staaten immer noch westliche Konzerne diejenigen, die für einen Apfel und ein Ei die Bodenschätze abbauen? Kann man ja fragen. Und so weiter. Also das heißt, das ganze westliche Modell ist, wir plündern den Rest aus. So. Und dieses Modell ist an seine Grenzen gestoßen, weil da jetzt so 2 böse Länder wie Russland und China sind, die das nicht mehr mitmachen wollen und die stark genug sind, sich dagegen zu wehren. Und vor diesem Hintergrund nochmal, wir haben es doch 22 gesehen, da waren alle in der UNO, haben sie plötzlich Russland verurteilt für den bösen Angriffskrieg in der Ukraine. Das ist passiert auf Druck des Westens. ein Jahr später, also beim G20-Treffen, G20 in 2022, ist Lavrov noch vorzeitig abgereist, weil die so unfreundlich zu ihm waren. Auf Druck des Westens. Als die Länder gesehen haben im Rest der Welt, Russland kann bestehen, war 2023 alles anders. Da wollte plötzlich keiner mehr das Wort Ukraine hören bei den G20. Da haben die gesagt, nee, wir haben andere Sorgen. Und haben in den Westen gesagt, schiebt euch eure Ukraine sonst wohin. Weil sie gesehen haben, Russland kann durchhalten.
Und das war vorher nicht der Fall. Das bedeutet, sie haben sich gebeugt dem
Druck. Ja, sie hatten Angst, wenn Russland zusammenbricht, wenn Russland fällt, ne, und wer sich auf Russlands Seite stellt, kriegt es danach ab. Also haben sie alle ganz brav auf Druck des Westens das gesagt, was der Westen hören wollte. Als sie gesehen haben, Russland kann durchhalten, wurden sie mutiger. Und inzwischen ist bei den G20 das Thema Ukraine kein Thema mehr. Das hatten wir auch, das ist ein paar Tage her, aber es wiederholt sich ja jedes Jahr. Wenn sich die EU trifft mit den Staaten Latein- und Südamerikas, wie heißt der Verein dann noch, ganz vergessen, die haben sich auch zusammengeschlossen in irgendeiner Vereinigung und die treffen sich einmal im Jahr mit der EU. Da wollte die EU dann immer noch Zelensky dazu holen, da haben die gesagt, nein, dann kommen wir nicht. Wir wollen den Clown nicht sehen, wir wollen über die wichtigen Sachen sprechen. So, das hat sich verschoben. Das heißt, der Westen verliert sein Geschäftsmodell. Es geht auch für den Westen um alles. Wenn die afrikanischen Staaten, Niger, die Basis der französischen Atomindustrie, hat sich jetzt von Frankreich abgewendet und macht mit Russland Atomprojekte. Kein billiges Uran mehr für Frankreich. Shit. Was tun?
Tja. Mit dieser präzisen Analyse, Shit und Tja, endet dieses Dossier. Schaltet schnell schon mal durch zum Wetter.
Tok. Tok und dann wusch.
Hi, this is Mick Box of Uriah Heep. And this is Phil Lanzen from Uriah Heep. And you're listening to
Malibu. Uriah Heep als unkaputtbarer Rockverheldet von der Frankfurter Rundschau. Mick Box, der einzige Alte, der Rest Kindergarten. USA Rockset-Konzerte abgesagt. Massiv gestiegene Tourneekosten. Die Welt hierarchisiert sich. Carly Simon gibt an, an Parkinson erkrankt zu sein. Neues Album kommt dennoch, sie hat nicht aufgehört zu leben.
Hier ist Klaus Voormann und ihr hört Radio Marabu.
Schöpfer der Basslinie von You're So Wayne. Aufgehört zu leben hat Günther von Hagen. Da wird er sein Publikum wohl bald selbst ausgestopft in seinen Shows begrüßen. So leicht in den heutigen Live-Teil. Habe ich Kreide gefressen? Nein, es geht gleich los.
Sarah kommt.
In der Berliner Zeitung auch eher Teil des Problems. Sie wird zitiert in der Überschrift, der September 2026 könnte etwas vom Herbst 1989 bekommen. Liebe Frau Wagenknecht, im Herbst 1989 wurden die gesellschaftlichen Verhältnisse wiederhergestellt, die gesetzmäßig zu Weltkrieg I und Weltkrieg II führten und seitdem gesetzmäßig zu Weltkrieg III führen. Das war den nicht völlig Verblödeten damals durchaus auch klar und wurde publiziert, steckte auch in den französischen und britischen Abneigungen gegenüber eines Großdeutschland. Zur Wahrheit gehört aber auch, durch die 90er gab es Gegenbewegungen, auch in den USA, doch vor allem da. Der militärisch-industrielle Komplex hat seine Zeit gebraucht. Spätestens seit dem neuen Jahrtausend stehen aber die Zeichen komplett und unübersehbar auf Sturm. Ich fragte ja Michael Lüders gestern, was er noch im BSW sucht, muss die Frage heute erneuern. Und erweitern.
Ich bin Mitglied des BSW und ich unterstütze Frau Dr. Wang.
An Patrick Barb, sichtbar erfolglos für Frieden eintreten, kann man derzeit wohl nur an der Seite dieses Herren.
Keinen Krieg gegen Russland!
Unsichtbar erfolglos im Kommunismus.
Marxistisch-leninistisch.
Für erfolgreich ist es wohl zu spät.
Aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Überlebende können sich die Freude der Aufarbeitung gönnen.
Das Problem sind Männer.
Es dürften sich in allen Parteien welche finden.
Ich heiße Howard Carpenter.
Egal welche Dominanz sie hat, die Sprache des Krieges, für den Frieden auch heute die kleine Audiodatei am 28. Juli 2026 einem Dienstag.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Irna, Iran, heute. Jemen greift mehrere saudische Ölübergabe- und Transitzentren an. Das erklärt Brigadegeneral Yahya Sarreh, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte. Irans erster Vizepräsident Aref. Widerstandsfähigkeit muss geschaffen werden. Er wendet sich an den Obersten Rat für Wissenschaft, Forschung und Technologie. Amtia Baram, Professor an der Universität Haifa, in der israelischen Zeitung Ma'arif. Israel ist zu einer langfristigen Konfrontation mit Iran nicht fähig. Donald Trump weist Berichte über einen Mangel an US-Raketen zurück. Es berichten New York Times und Wall Street Journal. Nach Aussetzung der Angriffe auf Iran fällt der Brent-Ölpreis. Pakistan nennt Indizien für eine US-Bodenoffensive im Iran, berichtet der ORF. Donald Trump warnt Iran, Einigung schnell oder gar nicht. Eklat im UNO-Sicherheitsrat, USA verlassen aus Protest eine Sitzung. Vertreter sehen die USA isoliert an der Seite von Nordkorea.
Schulze, Peggy, 2013, 4. 4.
Pyongyang.
Es berichtet der ORF. Das UNO-Menschenrechtsbüro hat großflächige Verstöße israelischer Streitkräfte gegen das humanitäre Völkerrecht im Libanon dokumentiert. Es erklärte sich UNO-Hochkommissar Volker Türk in Beirut.
How dare you?
Argentiniens Präsident Milei löst ein Zerwürfnis mit Brasilien aus. Einmischungen dortige Folgen der Präsidentschaftswahl.
Good morning.
Andy Burnham, neuer britischer Premier, empfängt Zelensky.
Give us a credit.
Ausländische Unternehmen bauen ihr Russlandgeschäft aus. Isvestia berichtet Rekordwerte. Dann werden China, die US-Staaten, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Indien, Südkorea. Putin zieht Bilanz des Endes der 8. Legislaturperiode. Im September wird neu gewählt, danach entschieden. Deutschland, Ruhr 24, wer bei Netto den kompletten Wocheneinkauf erledigt, macht einen Fehler, deckt die ARD auf. Ich wollte doch nur Kichererbsen kaufen.
Ich habe sowas noch nicht erlebt. Für mich ist es die Hölle.
Till Backhaus, Umwelt, Till, Mecklenburg-Vorpommern, SPD.
Das ist richtig.
Ein neuer Wal wurde im Hafen von Wismar gesichtet. Die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet. Auch sprach ein Stadtsprecher mit dem NDR. Und noch die Unterhaltungsrevue CSD-Anschlag. Berliner Zeitung, Abdul B., ein Deutscher, den Deutschland nicht loswerden konnte. T-Online zitiert einen Experten, der den Tod des Attentäters nicht überraschend nennt. Kriminologe Dirk Bayer, Innenminister Dobrindt, hält Präventivhaft für Gefährder zwingend notwendig. Brauchen wir da schon Lager? Das BKA stufte Abdul B. als Hochrisikoperson ein. Der CSD-Verein warnt vor Spaltung. Und der Salafist Pierre Vogel, so Berlin live, provoziert. Nach CSD-Anschlag, Zitat, müssen sich nicht wundern, dass es dann knallt. Vogel war zunächst Schwergewichtsboxer, konvertierte dann. Ich zitiere ihn, wenn der deutsche Staat dafür sorgt, dass Prediger wie ich zum Frieden rufen, nicht mehr in den Moscheen auftreten können, dann müssen sie sich nicht wundern, damit die Gegenseite groß zu machen. Und dass es dann knallt, so ist das halt. Nun ja. Waldbrände in Südeuropa wüten weiter. Man sorgt sich vor neuer Hitze. Die kommt nun auch nach Deutschland. Heute Sonne, Wolken. Donnerstag wärmster Tag im Südwesten. An die 40 Grad, erste Gewitter. Hochsommerlich geht es weiter.
Tock. Tock und Wusch. Europe's Alternative Music. Radio Marabu.